Wir starten mit einem kleinen Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, du hast einen 10-jährigen Sohn. Manche müssen es nicht annehmen, die haben vielleicht einen, aber alle anderen, stellt euch mal vor, ihr habt einen 10-jährigen Sohn. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Sommerferien, wir sind sogar noch mittendrin in den Sommerferien. Und für nächste Woche habt ihr vereinbart, da machen wir eine Wanderung. Zuerst gehen wir in eine Höhle, da gibt es so eine ganz spektakuläre, abenteuerliche Höhle mit irgendwelchen Knochen drin und anschließend gehen wir noch auf einen kleinen Berggipfel. Ihr habt es abgemacht und ihr freut euch wirklich alle beide saumäßig auf dieses Abenteuer der Höhle und vom Gipfel. Und der Tag kommt, an dem ihr den Ausflug unternehmt und morgen sagst du zu deinem 10-jährigen Sohn noch, hey, pack dir noch ein Vesperein, ich habe noch Wurst und Käse gekauft, ein paar Brötchen habe ich geholt beim Bäcker, schmier dir noch was, weil da gibt's kein McDonald's, da gibt's keinen Döner, da gibt's kein Kentucky Fried Chicken, da gibt's gar nichts, gell? Wir sind mitten in der Natur, nur Höhle und Berg. Und dein Sohn sagt, oh, ich habe eigentlich keinen Hunger, ich mag nichts. Und du sagst, ach, komm, denk dran, da gibt's wirklich nichts. Nee, ich will nicht, gell? Und dann nimmt er die Vesperdose und schmeißt sie demonstrativ in den Küchenschrank. Und du sagst, okay, dann lassen wir's halt. Und ihr macht euch auf, ihr geht, fahrt zu diesem Ort hin, dann besichtigt ihr die Höhle, super Zeit miteinander, total spannend, was es da alles zu sehen gibt. Anschließend wandert ihr hoch auf diesen Gipfel und setzt euch dann auf die Bank, auf den Berg oben, freut euch über die Gemeinschaft und über diesen schönen Tag, den fantastischen Ausblick. Und wie ihr dann da so sitzt auf der Bank, sagt plötzlich dein Sohn zu dir, du Papa oder du Mama, kann ich dein Vesper haben? Ich habe so Hunger. Meine Frage, wer denkt, es wäre pädagogisch richtig, dem Sohn nichts zu geben? Hände hoch. Wer denkt, es wäre richtig, nichts zu geben? Okay, ein paar wenige. Wer wird es trotzdem tun? Ja, genau. So sieht's aus. Das ist die Wirklichkeit. Jetzt sind wir in den Sommerferien anbelangt. So geht's zu bei Familien mit kleineren Kindern. Und wir sind auch schon mitten in unserem Thema. Ihr werdet nachher sehen, was es mit dem Bibelwort zu tun hat, das ich für uns für heute ausgesucht habe. Ja, wir starten nach den Gemeindeferien, 2 Wochen kein Gottesdienst, hier starten wir in eine neue Season, wie man heute sagt. Und ich möchte anknüpfen an den Anfang vom Jahr, in den sind wir ja eingestiegen mit der sogenannten Jahreslosung. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen oder geschehe in Liebe. 1. Korinther, Paulus hat es geschrieben. Und heute habe ich einen Bibelvers dabei, der daran anknüpft und es konkretisiert oder vertieft, was es denn heißt, miteinander in Liebe umzugehen. Geschrieben wurde dieser Vers von Paulus und Timotheus, also von allen beiden. Paulus ist der große Anführer, gell, der Chef der Kirchen außerhalb von Israel, großer Gemeindegründer, Pionier. Also der hat hier wirklich die Christenheit vorangebracht, viele Gemeinden gegründet, unter anderem eine in Thessaloniki, Griechenland, hier am Mittelmeer, wunderschöne Stadt. Und mit ihm zusammen ist Timotheus, ist so sein Schützling, den er so anzieht, den er so fördert, ein jüngerer Leiter. Und die beiden schreiben einen Brief. Also es wäre wie wenn Julian Nagelsmann und Sandro Wagner zusammen eine Botschaft schreiben oder ein Video aufnehmen für die Nationalmannschaft. Das hat dann noch mehr Gewicht, wenn es nur der Julian oder nur der Sandro ist, wenn es beide sind, Paulus und Timotheus, beide. Beide zusammen sind in Korinth und auch eine Stadt am Mittelmeer und schreiben einen Brief an die Geschwister, an die Gemeinde in Thessaloniki in Griechenland. Das ist eine tolle Gemeinde, da gibt es auch wenig auszusetzen an der Gemeinde, ein paar Dinge hat's. Aber ja, einfach um den Kontakt zu halten, um eine Ermutigung, mal wieder ein paar Impulse weiterzugeben, verfassen diese beiden diesen Brief. Und in diesem Brief gibt's ein Wort, das war mein Wort, das ich in den Ferien meditiert habe und es lautet folgendermaßen. Wir, jetzt wissen wir schon, wer das Wir ist, Paulus und Timotheus, wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern. Weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Ganz schlichter Vers von Paulus und Timotheus an die Geschwister von von Thessaloniki. Interessant ist hier Folgendes, das kommt jetzt nicht von oben herab. Das geht auch nicht an die Leiter. Das ist jetzt auch keine Anweisung, das ist auch kein Befehl, sondern das ist wie auf Augenhöhe. Das ist eine Bitte. Das ist eine Bitte an die Brüder und Schwestern, an die Brüder und Schwestern von Thessaloniki. Weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Und wenn ich darüber nachdenke und auch diesen Vers meditiert habe, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, auch keinen theologischen Grund, warum das hier nicht auch eins zu eins für uns gelten sollte. Bei uns gibt es auch Menschen, die ein ungeregeltes Leben führen. Bei uns gibt es Ängstliche, Schwache und alle. Mit allen brauchen wir auch Geduld. Mit mir übrigens auch. Das heißt, man kann hier sagen, das wäre das Wort für uns. Thomas ist ja eingestiegen mit dem Hören. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern der Lindenwiese. Das geht an uns, an alle, die sich irgendwie mit der Lindenwiese verbunden sind. Im Livestream, die ihr irgendwo sitzt, die hier sind, vielleicht die zum ersten Mal hier sind. An alle, die irgendwie Teil dieser Liwi-Familie sind oder sich mit der Liwi-Familie verbunden sind. Für uns gilt dieses Wort. An uns ist dieser Appell heute Morgen gerichtet. Das ist eine Bitte an uns. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern der Lindenwiese. Weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft den Schwachen. Und habt Geduld mit allen. Das ist die Bitte. Eine einfache, schlichte Bitte an uns heute Morgen, wie wir miteinander umgehen sollen. Interessant ist, manchmal neigen wir ja dazu, auch die Urgemeinde zu verklären oder haben den Eindruck, Christen sind immer auf dem Höhenflug. Offensichtlich gibt es seit jeher Christen, die ein ungeregeltes Leben führen oder zumindest Phasen haben, die ungeregelt sind. Es gibt seit jeher Christen, die ängstlich sind oder Phasen haben, in denen sie ängstlich sind. Und es gibt Christen, die schwach sind oder Phasen haben, in denen sie schwach sind. Oder alles zusammen. Oder es gibt auch Phasen, da ist man weder ungeregelt, noch ängstlich, noch schwach. Das sind noch die anderen. Also Gemeinde besteht nicht nur aus Menschen, die ein ungeregeltes Leben führen, die ängstlich sind oder schwach sind. Es gibt auch noch die anderen. Aber diese Gruppen gibt es. Die gibt es in der Gemeinde von Thessaloniki. Die gibt es hier in der Liwi-Familie. Und phasenweise kann ich mich dort auch an der einen oder anderen Stelle einreihen. Also vier Gruppen greift Paulus auf. Die Ungeregelten, die Ängstlichen, die Schwachen und alle. Die Ungeregelten, was kann man sich darunter vorstellen? Ein ungeregeltes Leben führen. Hier griechisch steht dort, ich habe es jetzt aber in lateinischen Buchstaben, Ataktos. Gell? Das sind die, die aus dem Rhythmus geraten sind. Gell? Die nicht mehr, da kann man sich schon richtig was vorstellen, die den Takt verloren haben. Das sind Menschen, das waren damals Menschen in Thessaloniki, das waren Christen damals, die, soll man sagen, sich geweigert haben, ihren Pflichten nachzukommen, die sich geweigert haben, sich einzubringen, sich geweigert haben, Teil einer Gesellschaft und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Also die sind zum Beispiel, das habe ich gelesen, ich weiß nicht, wie man das begründen kann, aber das leuchtet mir ein, die sind zum Beispiel nicht mehr arbeiten gegangen mit der Begründung, na, Jesus kommt ja sowieso bald wieder. Das lohnt sich nimmer. Gell? Und die Gemeinde musste die dann verhalten. Gell? Die lagen dann der Gemeinde auf der Tasche. Die haben natürlich dann versucht, das zu kompensieren wahrscheinlich mit Gebetsabenden oder Bibellesen oder und so weiter. Aber am Ende muss man die Leute verhalten, obwohl sie stark und fit genug waren, für sich selbst zu sorgen. Paulus schreibt im zweiten Brief nach Thessaloniki, der hat ja nochmal einen Brief geschrieben, da schreibt er ganz schlicht, wer nichts arbeitet, der soll auch nichts essen. Ganz einfach. Wer nicht arbeiten kann und dann nicht arbeitet, der soll nicht essen. Das sind die Ataktos. Die gab es in Thessaloniki. Und wenn ich es runterbreche, gibt es die auch in der Liwi-Familie. Gell? Da gibt es auch Menschen, die alles in Anspruch nehmen, was es hier an Angeboten gibt, aber sich nicht einbringen. Nicht das, was Gott ihnen gegeben hat, an Möglichkeiten, auch Teil uns alle davon profitieren lassen. Paulus würde sagen, wer nie beim Stehen bis hilft, der soll auch nicht essen. Gell? Wer nie im Garten dem Team hilft, der soll auch nicht im Garten sitzen. Und noch weniger rummaulen über den Garten, das geht dann natürlich schon mal gar nicht. Gell? Also wer sich nicht einbringt, obwohl er könnte, der gehört zu diesen Ataktos. Gell? Der hat wie den Rhythmus verloren. Wer nicht bereit ist zu spenden, aber hier alle Angebote in Anspruch nimmt, obwohl er Geld hätte und noch groß mitreden will, der ist der Taktos, gell? Der hat was zu geben und weigert sich, das zu geben, was er geben könnte oder was er hat. Das sind die Taktos. Dann gibt es die Ängstlichen, die Oligopsychae oder Psychu. Das ist jetzt auch nochmal in Lateinisch, Griechisch. Da kann man schon was anfangen damit, gell? Die Psyche, die Seele. Und Oligo heißt so viel wie klein oder gering. Also das sind die kleinen Seelen, ne? Die geringen Seelen, die Mutlosen. Gell? Das ist der kleine Junge, der am Spielfeldrand sitzt, während die anderen Jungs Fußball spielen mit hängenden Schultern. Gell? Und sich nicht traut, gell? Keine Kraft in sich hat, zu wenig Kraft, zu wenig innere Stärke, sich aufs Spielfeld zu begeben und mitzuspielen. Der mutlos ist, der entmutigt ist und der alles verpasst. Und die gibt es auch in der Gemeinde, die gab es in Thessaloniki und die gibt es bei uns. Menschen, die so mutlos sind, dass sie sich nicht trauen, sich einzubringen, mitzuspielen, Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, Teil von was Größerem zu sein, sondern einfach mutlos am Rand sind. Es gibt die Schwachen, das kann man übersetzen, oder das heißt auch so viel wie die Kranken. Also das sind wirklich Menschen, die sich nicht helfen können. Das sind Christen in dem Fall, die Hilfe brauchen, weil sie nicht in der Lage sind, für sich zu sorgen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie krank sind oder schwach. Die anderen gibt's auch noch, das kann jeder für sich selbst füllen, und alle gibt's dann auch noch, alle zusammen, die ganz große Gruppe, die ganz große Livi-Familie oder Thessaloniki-Familie. Und jetzt macht Paulus in seinem Wort, Paulus und Timotheus hier, das Gespann, die machen was ganz Erstaunliches, etwas, was, würde ich sagen, sehr modern ist. Die sagen, oder was wir in der Moderne jetzt wieder entdeckt haben, die sagen ja, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat auch andere Bedürfnisse. Wir müssen dem Menschen so begegnen, dass es ihm wirklich dient. Und da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Jeder hat andere Nöte, jeder hat andere Themen, jeder braucht eine andere Art der Liebe. Deshalb hat die Liebe übrigens so viele Gesichter, weil sie nicht jeden gleich behandelt, auch nicht jeden gleich behandeln kann. Die Themen, die Nöte, die Bedürfnisse, die Bedürftigkeiten sind ja ganz unterschiedlich. Und dann geht Paulus her und er sagt, was muss man mit denen tun, wie kann man denen dienen, wie kann man die lieben, die ein ungeregeltes Leben führen, die Ataktos. Und da sagt er, da brauchst du die Zurechtweisung. Gell? Da brauchst du die Zurechtweisung. Ich habe hier das Bild von einem Vorschlaghammer. Das war so mein Spielgerät in den Sommerferien. Konnte ich einiges abreißen. Michael sehe ich gerade, der hat mir auch geholfen mit dem Vorschlaghammer. Das ist ein bisschen ein grobes Werkzeug, gell? Robustes Werkzeug, robuste Liebe. Manchmal brauchst du halt einen Schlag, damit man wieder in den richtigen Takt kommt, gell? Die Ataktos, die brauchen manchmal auch einen größeren Schlag. Ich habe es am Dienstag erlebt, wie sich das anfühlt. Ich habe auf meiner Baustelle vorletzte Woche Mist gebaut, anders kann man es nicht sagen. Und dann bekomme ich einen Anruf von einem lieben Freund und ich wusste schon, der hat recht, der braucht euch gar nichts sagen. Dann sagt der Daniel, das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Das tut weh, das ist ein Schlag. Tun wir mal nicht so, als würde ich dann jubeln und sagen, danke, dass du mir das sagst. Nein, das war mir peinlich, das war mir unangenehm. Ich habe mich da ataktisch verhalten, sagen wir mal so. Und er kam und hat es gesagt, ich habe mich entschuldigt und wir haben die Dinge ausgesprochen und der Fall ist wieder gut. Aber es war nötig, gell? Ich habe eine Ermutigung oder was weiß ich, was anderes, hätte mir nicht geholfen. Ich habe diesen Schlag gebraucht. Manchmal brauchst du es, ob uns es gefällt oder nicht. Vor allem, wenn wir aus dem Takt sind, dann braucht man jemanden, der den Mut hat, die Dinge klar zu benennen und uns zurechtzuweisen. Den Ängstlichen, da sagt Paulus, die muss man ermutigen. Gell? Die brauchen, und hier habe ich das Klemmbrett so als Bild von einem Coach, die brauchen jemanden, der sie ermutigt, der sie sieht, der sie fördert. Gell? Der Coach, der Trainer, der kann nicht Spieler sein. Das geht nicht. Der kann das Spielfeld nicht betreten. Aber er kann sagen, so junger Mann, steh auf, du schaffst das. Ich glaube dran, dass es geht. Geh rein ins Feld. Du musst selber spielen, aber ich bin da. Ich sehe dich. Und ich sag dir, was du besser machen kannst hinterher. Und ich sag dir, was du anders machst, damit es nachher noch besser geht. Ich sehe dich, ich bin da. Das ist Ermutigung. Ängstliche brauchen Ermutigung. Eines meiner Ferienlektüre war das Buch Panikpastor von Martin Dreyer. Vielleicht habt ihr das schon mal von dem gehört. Er ist ein sehr spezifisches Thema, ein Berufsthema, würde ich mal sagen. Er redet da oder reflektiert seine Angst, vor Menschen zu sprechen. Die Angst habe ich auch, aber glaubt mir nie irgendjemand. Aber ich bin aufgeregt, angespannt und früher ging das in panische Zustände. Und das Buch hat mich ermutigt. Aber am Ende muss ich es machen. Es hilft alles nichts. Angst überwindet man nicht, wenn man sitzen bleibt am Spielfeldrand. Angst überwindet man, wenn jemand da ist, der sagt, komm auf, pack's, geh rein, wag's, mach deine Erfahrungen, spiel, geh los. Das ist die Ermutigung, die die Ängstlichen brauchen. Und die Schwachen, die brauchen Hilfe. Ganz einfach. Wenn jemand schwach ist oder krank ist und sich selbst nicht mehr helfen kann, dann braucht er jemand, der ihm hilft. Schwache Christen brauchen Hilfe. Ganz einfach. Die brauchen keine Ermutigung. Die brauchen jemand, der ihnen hilft. Hier habe ich den Rasenmäher als Symbol. Ein schwacher Mensch, ein kranker Mensch, der kann den Rasenmäher nicht mehr selber. Ich weiß, jetzt sagt gleich jemand nach der Predigt, aber ein Rasenmäher-Roboter wäre eine Lösung. Der kann selbst nicht mehr den Rasen mähen. Er braucht jemand, der ihm den Rasen mäht, aber der Rasenmäher ist auch ein Bild für den Weg freimachen. Mehr dazu nachher. Also das ist das Wort. Und für alle braucht es Geduld übrigens. Geduld für alle. Gell, die Gemeinde kann noch so toll sein und unsere Gemeinde ist fantastisch und trotzdem immer wieder brauchen wir Geduld füreinander. Das gehört. Das ist in der Familie so, das ist in der Kirche so, das ist in jeder Firma, in jedem Betrieb so. Wir brauchen Geduld füreinander und zwar für alle. Alle, für alle, sagt Paulus und Timotheus. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, denn wenn ich ihn manchmal, bevor ich in den Gottesdienst gehe, da bete ich, Herr, zeig mir 3 Personen, denen ich heute dienen kann. Zeig mir 3 Personen, denen ich heute ein Segen sein kann. Denke ich, wow, was für eine Gottesdienstvorbereitung. Gell? Die meisten beten wahrscheinlich eher, oh, hoffentlich predigt er heute nicht, Herr Schenk, dass die Band gut besetzt ist oder so irgendwas. Nee, das ist eine ganz andere Art zu sagen, Jesus, bitte schenk, dass ich heute 3 Personen dienen kann. Und hier kommt dazu die Frage, und da sind wir beim Punkt, wie kann ich denn dienen? Wie kann ich denn dienen? Indem ich mir die Frage stelle, was braucht dieser Mensch? Gell? Herr, zeige mir einen Mensch oder mehrere Menschen, denen ich heute dienen kann und zeige mir auch, was dieser Mensch braucht. Das war meine Frage, die mich in einigen Begegnungen in den Sommerferien dann immer wieder beschäftigt hat. Ist der Mensch ein ängstlicher Mensch? Braucht er Ermutigung? Oder braucht er Zurechtweisung? Oder braucht er Hilfe? Das ist nämlich ein großer Unterschied. Und unter Umständen, und das war so die Zurechtweisung, die ich selber empfangen habe, durch dieses intensive Beschäftigen mit diesem Bibelwort, unter Umständen kann ich das Gegenteil von dem erreichen, was ich eigentlich möchte, wenn ich da was verwechsle. Also man könnte es mal durchspielen. Gell? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ein ungeregeltes Leben führen, wenn ich denen helfe, gell? Da mache ich alles noch schlimmer. Da sind wir übrigens jetzt mitten in einer gesellschaftlichen und politischen Debatte. Die Konservativen unter uns, ich nehme an, die allermeisten gehören dazu, ich auch, die würden sagen, ja, das Bürgergeld jetzt so weit zu erhöhen, das ist ein Fehler. Warum ist es ein Fehler? Weil da gibt es Menschen, die könnten arbeiten, die wären gesund genug, die wären stark genug, die wären dazu in der Lage, aber die haben gar keine Anreize mehr. Im Gegenteil, die werden noch mit so viel Geld quasi gesegnet, dass sie halbwegs über die Runden kommen, ohne dass sie arbeiten müssen, obwohl sie es könnten. Obwohl sie es könnten. Und deshalb sagen viele, das kann es ja nicht sein. Wer schwach ist, der braucht Hilfe. Und da sind wir uns auch alle einig, dem muss man helfen. Aber wer nicht schwach ist, sondern nur ein bisschen einen verdrehten Charakter hat oder einfach unordentlich ist oder ungeregeltes Leben führt, der braucht doch keine Hilfe. Der braucht eine Zurechtweisung. Aber stattdessen bekommen diese Menschen, das ist der Vorwurf, die bekommen jetzt Hilfe. Und wir machen es dadurch noch schlimmer, indem wir dann ihnen auch noch sagen, ja guck, du bist irgendwie hilfsbedürftig. Du kannst es ja gar nicht selbst. Wir sorgen für dich. Die Allgemeinheit, die zahlen, wir sorgen für dich, damit du das nicht machen musst. Obwohl es dieser Mensch eigentlich könnte. Das heißt, wir rauben ihm auch noch die Chance, daran zu wachsen und zu reifen an dieser Situation. Und da merkt man mal, wie aktuell die Bibel ist. Total krass. Mir ist schon klar, das ist nicht so einfach umzusetzen in einer Gesellschaft. Aber ich finde den Impuls enorm. Mir ist eine Geschichte eingefallen beim Meditieren von diesem Punkt, als ich war auch noch ein Kind, bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und vom Bauernhof zur Bushaltestelle zur Schule war es 1 Kilometer in etwa. Und dann sind wir im Bus und mit dem Bus zur Schule. Und ich erinnere mich an einen Tag, das war eiskalt und es hat Schnee waagrecht gehabt. Es war wirklich furchtbar. Und ich wusste, meine Mutter, die sitzt daheim in der warmen Küche, kocht das Essen, das Auto steht vor der Türe. Und ich hatte irgendwie mir vorgestellt, die holt mich ab. Es gab ja noch keine Handys, sie konnte ja nicht anrufen. Hätte ich dann sonst natürlich gemacht. Aber konnte ich nicht. Und ich dachte, die weiß doch, wann ich Schule aus habe. Aber es kam niemand. Also musste ich mich selber durch diesen Schnee und durch dieses Eis 1 Kilometer nach Hause kämpfen. Nach der Schule, wo ich sowieso schon hungrig war und grätig, wie man so schön sagt. Gell? Und dann kam das noch dazu. Ich habe mich sehr geärgert über meine Mutter und habe sie dann gesagt. Und sie hat dann mir so gesagt, naja, das kannst du doch und so. Jetzt im Nachgang denke ich, eigentlich hat sie mir was geschenkt durch diese Erfahrung. Sie hat mir nämlich geschenkt, dass ich erlebt habe, dass 1 Kilometer durch Schnee und Eis und waagrechte Schneeflocken kein Problem ist. Da wird man nicht mal krank. Das kann man als junger Mensch locker überstehen. Hätte die mich jetzt jedes Mal abgeholt, wäre ich heute ein schwächerer Mensch. Ich wäre eine Memme, gell? Eine Mimose. Aber so hat sie mir geholfen, stark zu werden, weil sie mir nicht geholfen hat, gell? Eigentlich ein erschütternder Gedanke für mich als Vater. Aber wichtig, wertvoll. Versteht ihr? Deshalb ist es wichtig, dass wir die einzelnen Bedürfnisse sehen. Die Ängstlichen, wir können das mal weiter durchspielen. Nehmen wir mal an, wir würden den Ängstlichen helfen. Da haben wir nämlich eine ähnliche Situation. Es gab schon, dass eins unserer Kinder zu mir gesagt hat, du Papa, ich muss da anrufen, ich traue mich aber nicht, dort anzurufen. Würdest du für mich dort anrufen? Und ich finde es so stark, dass sie den Mut haben, mir zu sagen, ich traue mich nicht da anzurufen. Das hätte ich mich nämlich nicht getraut, meinen Eltern zu sagen, dass ich mich nicht traue. Die finde es so stark, dass sie den Mut haben, mir das zu sagen. Aber was mache ich denn? Ja, dann sage ich, ich rufe an, weil ich bin dann in dem Moment der große Erlöser in der Familie. Gell? Ich bin der große Held, der alle Probleme beiseite schiebt. Aber eigentlich tue ich meinen Kindern dadurch keinen Gefallen. Weil sie werden nicht bestärkt. Sie machen die Erfahrung gar nicht, dass man die eigene Angst überwinden kann. Das hat mich schon betroffen gemacht. Gell? Das Helfen ist nicht immer die Lösung. Ist nicht immer die Lösung. Den Schwachen, den muss man helfen. Gell? Da ist Paulus auch eindeutig. Stellen wir uns mal vor, wir würden die Schwachen ermutigen. Gell? Also meine Frau hatte Rücken vor 2 Wochen. Wirklich ist sie schwer in den Rücken gefahren. Und die konnte nichts mehr Schweres heben. Und da mussten dann natürlich die Kinder und ich ran. Das machen wir ja auch gerne. Und sie hat mich gebeten, mitzukommen zum Einkaufen. Wegen Sprudelkisten und so weiter tragen. Ist auch schön für uns. Gehen wir mal zusammen einkaufen. Macht ja auch Spaß. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich wäre jetzt hier der Coach. Gell? Und ich sage so, Doro, guck, ich habe jetzt hier die Sprudelkiste und hier ist der Einkaufswagen. Ich werde es nicht in den Wagen machen, aber ich weiß, du schaffst das. Ich weiß, du kannst das. Gell? Jetzt nimm mal die Kiste, geh nicht mit, nein, so. Du schaffst das, so und hoch und hoch und hoch. Ah, das wäre doch schlimm, wäre wieder so ein Mann, ich nicht. Gell? Also, wenn jemand krank ist oder schwach, dann braucht er Hilfe und keinen Coach. Wenn ich mal im Sterben liege, ehrlich gesagt, so auf der letzten Wegstrecke, dann hoffe ich, dass da jemand bei mir ist, der mich nicht ständig noch daran erinnert, dass ich möglicherweise selbst schuld bin durch meinen Lebenswandel oder dass ich das noch nicht und das und da und so weiter. Ich brauche dann wirklich keinen Vorschlaghammer mehr, gell, so auf der letzten Wegstrecke. Wenn man schwach ist, dann braucht man einfach Hilfe, jemand, der still da ist und hilft. Manchmal braucht es aber schon, das haben wir ja schon verstanden, den Hammer. Gell? Die Zeitpunkt ist entscheidend und die Person ist entscheidend. Also, die Frage ist, schauen wir nochmal unseren Vers an. Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern der linken Wiese, weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Gell? Dass wir die Richtigen erkennen und mit der richtigen Liebes- und Dienstmaßnahme beschenken. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Und ich würde sagen, die Liebe, die kann eben alle Tasten spielen. Die Liebe, die kann alle Werkzeuge benutzen. alle Werkzeuge. Meine These ist aber, jeder hat sein Lieblingswerkzeug. Gell? Und das spielt er dann die ganze Zeit. Der Vorteil ist, bei jedem dritten haut man dann auch mal, gelingt es ja, und bei zweimal haut man halt richtig daneben. Gell? Bei mir, ihr habt es ja schon mitgehört, mein Lieblingswerkzeug, um anderen zu helfen und zu dienen, ist der Rasenmäher. Gell? Wenn mich jemand fragt, wo geht's zum Bahnhof, kann es sein, dass ich antworte, ich fahre dich hin. Gell? Ich löse das Problem für dich. Ich mache dir das weg. Gell? Dabei müsste ich vielleicht sagen, wieso willst du das wissen? Was weiß ich. Nein, lassen wir das jetzt mal. Ich helfe einfach. Gell? Wenn die Kinder mich bitten, kannst du mir mit Mathe helfen, dann löse ich die Aufgaben. Das ist doch keine Hilfe. Gell? Aber ich bin die Spannung raus, alles gut und bin der Held und kann dann schnell wieder weg. Das ist nicht die Lösung, helfen. Schwache brauchen Hilfe. Aber andere brauchen Ermutigung und Zurechtweisung. Uns Deutschen sagt man ja eigentlich eher nach, dass wir in dem Bereich stark sind. Gell? Zurechtweisen, immer drauf. So im Straßenverkehr kann man das ein bisschen beobachten. Wir waren wandern, 2 Tage in Österreich mit der Familie. Und es war kein aufregender Weg, relativ flach, ein bisschen kiesig. Kommt uns auch eine Deutsche entgegen, ganz kurzes Gespräch und dann zeigt sie auf die Schuhe unserer Tochter. Also das geht ja gar nicht. Geht gar nicht. So wandern geht gar nicht. Gell? Das brauchen wir doch. Gell? Das ist das Allerbeste. Gell? Super, gleich mit dem Hammer drauf. Sofort drauf. Gell? So gibt es eben auch Menschen. Und bei aller Berechtigung, die das hat, es gibt Zeit und Unzeit fürs Zurechtweisen, Zeit und Unzeit fürs Ermutigen und Zeit und Unzeit fürs Helfen. Vielleicht machen wir mal eine kurze Umfrage, ich weiß das jetzt nicht. Wer denkt, dass er welches Lieblingswerkzeug hat, würde mich interessieren. Fragen wir mal, wer denkt, er ist ein Zurechtweiser so am liebsten, mit dem Hammer drauf, ja? Ein paar wenige, ja, nur Mut, gell? Ihr seid ja eigentlich sowieso auch nicht sonst so verschrocken, gell? Ja. Das sind eher selten unter der Christenheit. Wo sind die Coaches, die Ermutiger, gell? Die immer andere machen lassen, aber dafür sie ermutigen? Ja, da gibt's mehrere. Und von den Helfern haben wir auch ein paar. Ja, die gibt's auch. So sieht's aus, genau. Also, was mein Gebet ist für uns und für mich heute Morgen, ich glaube, wir brauchen 2 Dinge. Wir brauchen Achtsamkeit und Mut. Das wäre die nächste Folie, gell? Und das Gebet ist, Herr, schenke mir Achtsamkeit für die Bedürfnisse meiner Geschwister, dass ich wirklich spüre, was dieser Mensch braucht, dass ich bei ihm bin, gell? Und nicht einfach gleich mal den Rasenmäher oder den Vorschlaghammer oder das Klemmbrett auspacke, dass ich da ein Gespür dafür entwickle. Und das wäre dann quasi schon der nächste Schritt, den man gehen kann. Herr, zeige mir einen Bruder, eine Schwester, bei dem, der ich die Liebe außerhalb meiner Komfortzone üben kann, gell? Das eine ist ja zu merken, Mensch, das ist ja ein ängstlicher Mensch, der braucht Ermutigung. Und das andere ist dann, den Hammer wegzustecken und wirklich zu ermutigen. Oder nicht zu helfen, das auszuhalten, nicht zu helfen und zu sagen, irgendwie gehen wir da durch deine Angst. Aber ich nehme es dir nicht ab, aber ich bin an deiner Seite. Wenn das gelingt, wenn uns das miteinander gelingt, das wird richtig stark, das wird richtig gut. Das Verrückte ist ja, oder das Schöne, dass Gott alle Sprachen spricht, gell? Das ist meine These, aber das ist eigentlich keine These, kann man in der Bibel nachlesen. Gott liebt uns mit allen Werkzeugen. Und mein Eindruck ist, viele Christen meinen, Gott wäre so ein Rasenmähergott, gell? Ein Rasenmähergott. Und jetzt geht's Licht aus. Habe ich was Falsches gesagt? Ah ja, so. Dass da von oben schon was kommt jetzt, gell? Gott ist ein Rasenmähergott. Gell? Ich habe ein Problem und er muss mein Problem wegnehmen. Gell? Mir geht schlecht, er muss das wegnehmen. Ich habe Schwierigkeiten im Beruf mit meinem Kollegen, der muss den wegnehmen. Gell? Der muss immer weg. Er muss immer alles wegmachen, was mir im Weg ist. Dafür ist Gott zuständig. Und wenn Gott das nicht wegmacht, dann bin ich beleidigt mit Gott und wütend und denke, das kann doch nicht sein. Gell? Aber das ist sehr kindlich gedacht, gell? Zu sagen, Gott ist so ein Rasenmäher, Gott, der mir einfach nur dafür zuständig ist, meine Probleme wegzunehmen. Wenn Gott uns liebt und das Beste für uns will und Gott ist unser Freund, nicht unser Feind, dann wird er uns manchmal in Situationen bringen, an denen wir wachsen und reifen können. Manchmal bringt er uns da rein. Situationen, in denen wir wachsen und reifen können. Apostelgeschichte, gibt es ein Gebet, wo die Verfolgung beginnt. Apostelgeschichte 4 beginnt die Verfolgung und die frühe Gemeinde merkt, das wird eng hier. Und was beten sie? Schenk uns Mut und Zeichen und Wunder. damit wir hier durchhalten, damit wir dir treu bleiben, damit wir in dieser Situation bleiben. Ich erinnere mich, als ich war auch noch ein recht junger Mann, da hatte ich ein Meeting, vor dem hatte ich furchtbar Angst, Panik, wirklich Panik. Und ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren und ich dachte noch, Gott, warum mutest du mir das zu? Wie kann Gott so hart sein, so hart? Wie kann Gott so grausam sein? Wie kann Gott so gemein sein und mich zulassen, dass ich in so eine Situation komme? Heute kann ich sagen, ich bin in der Situation gewachsen und gereift. Das war gut. Es war einfach elendlich unangenehm. Aber wenn wir das verstanden haben, dass Gott eben nicht nur Rasenmäher ist, dann ändert sich unser Gebet und auch unser Verhältnis zu Gott und auch unser Verhältnis zur Zurechtweisung. Dann kann ich sagen, ja, das tut weh. Das tut furchtbar weh. Aber es hilft mir. Das hilft mir, wieder in einen guten Takt zu kommen. Ja, wenn uns das gelingt, uns so zu lieben, mit allen Werkzeugen zu spielen. Unser Claim ist ja, wir sind Menschen aus der Region, bodenständig und vom Himmel inspiriert und gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein. Da können wir was Fantastisches einüben. Wir können nämlich einüben, dass wir die, die ein ungeregeltes Leben führen, zurechtweisen und uns zurechtweisen lassen, wenn wir selber ein ungeregeltes Leben führen. Und wir können einüben, dass wenn wir ängstlich sind, dass wir einander ermutigen und uns ermutigen lassen, wenn wir selber ängstlich sind. Und wir können einüben, den Schwachen zu helfen und uns zu helfen zu lassen, wenn wir selber schwach sind. Wir haben hier eine Art Schutzraum, wir haben hier einen besonderen Raum, da ist Jesus der Herr, wo wir das alles einüben können. Aber wenn wir es hier einüben, wenn es in Fleisch und Blut übergeht, dann gehen wir auch in unserer Firma, mit unseren Kollegen, mit unserer Nachbarschaft, im Sportverein, überall leben wir das. Und dann hat alles, was wir tun, einen riesen Impact. Dann können wir wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt. Und so schließe ich mit einem Gebet, bitte die Band nach vorne, das so geht. Und wer will, darf auch gerne mitbeten. Herr, schenke uns den Mut, Unordentliche zurechtzuweisen. Herr, schenke uns die Liebe, Ängstliche zu ermutigen. Herr, schenke uns die Kraft, Schwachen zu helfen. Gib uns die Weisheit und die Achtsamkeit zu unterscheiden, wer was braucht. Amen. Und dann kommt's richtig gut.